Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Hallo.
Jetzt ist die Stimme. Die Stimme gebrochen. Hallo.
Es ist aber auch Montagmorgen. Hallo zusammen.
Ja, hallo. Wir sind noch ein bisschen mit gebrochenen Stimmen, aber nicht gebrochenen Herzen hier in unserem Podcast-Studio.
Zum Glück nicht. Du.
Ja. Und als erstes, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ein paar Daten für euch. Jetzt ist der gleich das Podcast-Festival am 9. November. Wenn ihr euch interessiert für tolle Podcasts oder wenn ihr uns hören wollt, am 9. November um 12:30 im Kino Frame, das Swiss Podcast Festival, da kommt. Und wenn ihr gerne ein Speed-Dating wollt, gell, Anja? Das ist immer ein bisschen anstrengend für dich.
Ja, anstrengend, aber auch sehr, sehr interessant. Wer das mich so bombardiert?
Zum Thema Wechseljahr, Hormonersatz, dann habt ihr jetzt noch Gelegenheit, ein Ticket für Villa Margherita for a Day zu kaufen, am 14. November. Das war letztes Jahr ein mega schöner Anlass.
Sehr, ja. Und auch die Männer, die das Gefühl haben, Speed-Dating mit uns, es ist also mit den Ärztinnen.
Ja, es ist schön.
Genau. Und nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt.
Ja, ja, ist ein bisschen anders.
Schon in sich
sehr ernsthaft.
Ja, genau.
Intensiv.
Ja. Und ich möchte hier den Olli erwähnen. Den kennt ihr noch nicht, den Olli? Der Olli hat sich gewünscht, dass er einmal in einem Podcast erwähnt wird. Und ich habe ihm gesagt, wir haben verschiedene Folgen, wir haben auch mal die Männerfolge etc. Willst du bei der dabei sein oder willst du bei der Neonatologie dabei sein? Das kommen wir dann zum heutigen Fall. Und er hat dann gesagt, er findet Babys so herzig. Also, und darum einen lieben Gruß an Oli. Hat aber jetzt mit dem heutigen Fall nichts zu tun.
Hoi Oli, auch von meiner Seite.
Ja. Hallo Oli. Also dabei sein heisst einfach in unseren Gedanken.
In unseren Gedanken, in seinen Ohren etc.
Okay. Hallo Oli.
Ja. Hey, und jetzt sind wir bereit für die heutige Podcast-Folge. Die haben wir uns sehr gefreut. In der heutigen Folge geht es um die Geschichte von der Nathalie auf der Neonatologie.
Und Tanja stellt euch den Fall Neonatalie vor.
Das ist so schön ausgedacht, oder? Ja. Zungenbrecher da.
Denkt ihr, ich fordere mal eure Züngeli. Ja, nein, ja, zuerst geht eine Frage. Zypern, was hat das eigentlich mit unserem Fall zu tun? Gebt mal ein paar Inputs.
Zypern?
Ja.
Ah, Zypern ist die Insel von der Venus, von der Schönheit, Wiedergeburt, vielleicht das.
Hat es dort irgendeinen Philosoph gegeben, der über Frühgeburt schon nachgedacht hat? Oder?
Nein, ich das auflösen. Also das ist das Land mit der höchsten Frühgeburtsrate in Europa.
Ah,
tatsächlich, habe ich auch nicht gewusst. Habe ich jetzt auch herausgefunden.
Du musst zuerst selber ein Yoga-Retreat müssen gehen, nach Zypern.
Nein, ich habe nicht dort herausgefunden, jetzt im Vorbereiten vom Fall.
Das ist ja interessant.
Genau. Ja. Und es geht ja tatsächlich jetzt um Frühgeburt. Und darum ist das meine Eingangsfrage gewesen. Genau, aber jetzt gehen wir sofort zu Nathalie. Sie ist 36-jährig und sie hat sich an Villa Margherita gewendet, weil ihr ganzes Leben einfach Kopf steht. Sie befindet sich seit 2 Wochen im Wochenbett. Ihr Baby ist aber nicht bei ihr, sondern eben auf der Neonatologie. Es ist 11 Wochen zu früh auf die Welt gekommen und braucht ganz besondere Pflege. Und Nathalie schwankt natürlich zwischen enormem Glücksgefühl, aber auch enormen Ängsten. Ihr Baby, Dina, braucht noch Unterstützung bei Atmung und ist erst 900 Gramm schwer.
Das ist wirklich mega klein. Wenn ich mir aber vorstelle, so ein Frühgeborenes um die 3 Kilo herum, das ist ja schon so winzig, wenn man sich jetzt vorstellt. Mhm. 900 Gramm, das ist wirklich ein Hämpfeli.
Das ist wirklich ein Hämpfeli, genau. Ich
habe
mal auf der Neo gearbeitet. 6 Monate als Assi. Und ich weiss noch, wir haben immer so wie ein kleines Fest gemacht, wie eins von diesen Frühchen wirklich 1 Kilo hat erreicht. Dann haben wir dann so ein Plakat gemacht und richtig so ein bisschen
gefeiert. Ja.
Genau. Das war immer so das grosse Ziel, 1 Kilo. Und dann hat es eben so eine Auszeichnung gegeben, das Bettli. Und dann das nächste Ziel war sofort 2 Kilo gewesen. Weil dann ist dann natürlich dann schon bald die Entlastung in Sicht. Aber, ich kann mich auch noch an das kleinste Neugeborene erinnern, das ich damals betreut habe. Und das war genau 480 Gramm schwer gewesen.
Und, also das muss man sich vorstellen, das ist so ein halbes Kilo Zuckerpacken.
Und ja, und es sieht nicht mal so aus wie ein Zuckerpacken, es ist wirklich so ganz, ganz zart. Gell? Und ja, also es ist ganz, sind natürlich ein paar Wochen vergangen, bis es 1 Kilo schwer war, aber es hat es geschafft. Und das Abschlussgespräch mit den Eltern, das bleibt mir immer in Erinnerung.
Warum?
Einfach, das ist so, die ganze Zeit war so emotional gewesen. Und die haben natürlich das, die Eltern wirklich betreut, und das Kleine. Und nachher, wo sie das haben können, das ist einfach so wie ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Und das Wunder auch so kannst miterleben. Das hat mich einfach so wahnsinnig berührt. Genau. Und ich habe noch wirklich noch länger immer eine Karte bekommen mit Fotos von diesem Kind. Also eben, man hat dann so eine Bindung aufgebaut, oder? Genau.
Das ist wirklich fast unvorstellbar. Und du hast gesagt, dass Dina, wir haben jetzt eine Dina genommen, nicht einen Dino. Genau. Hätte auch ein Bub können sein, aber Dino wäre jetzt gerade nicht so repräsentativ gewesen für das Gewicht.
Genau, nein,
also, es ist wirklich Dina. Ist 11 Wochen zu früh auf die Welt gekommen, das heisst in der 29. Schwangerschaftswoche.
Genau. Man tut es ja so aus Deutsch, dass man sagt, jeder Tag zählt, und darum tut man es mit dem Tag auch noch benennen. Also es ist ihr 28.5.7. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen, also 28 Wochen plus 5 Tage ist sie im... Ja, ist
also die angefangene 29. Schwangerschaftswoche. Mhm.
Genau.
Das ist ja immer so eine Diskussion, wie weit ist man in der Schwangerschaft. Und meistens nimmt man die, also nicht meistens, man nimmt den letzten Tag von der letzten Mens. Man geht davon aus, dass alle einen regelmäßigen Zyklus haben.
Ja, sonst tust du es eigentlich noch anpassen. Eigentlich.
Und dann tust du, also dann, in dem Moment, wo man eine positive Schwangerschaft in den Händen hat, ist man mindestens bereits in der 5. Schwangerschaftswoche. Es gibt natürlich noch unterschiedliche Tests, unterschiedliche Sensitivität, aber man kann mal als grobe Regeln.
Genau, du hast ja gesagt, nicht alle haben einen regelmäßigen Zyklus, das stimmt. Man geht natürlich da von einem 28-Tag-Zyklus aus.
Und ein Sprung
dass man genau das so, kann so berechnen. Und wenn es jetzt aber verspätet wäre oder so, dann macht man das bei dem ersten Screening. Also in 12 Wochen tust du das Baby ja ausmessen.
Ja.
Und dann kannst du den Geburtstermin noch anpassen. Ja. Das ist der einzige Moment, wo du es noch kannst verändern
kannst.
Und dann gibt es einfach das kleine Kind, das grosse Kind und so weiter. Oder?
Und das ist eben auch relevant für...
Genau, das ist relevant, weil es eine Frühgeburt gibt, natürlich. Ja. Der errechnete Termin ist nämlich 40.07, also eigentlich der Start der 41. Woche. Aber am errechneten Termin kommen ja quasi nur 4% von allen Babys auf die Welt. Aber es ist gleich so ein halt so
Zeitpunkt.
Genau.
Also, sprich, Nathalie hat eine frühe Geburt gehabt. Definitionsgemäss sind ja Babys, die vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen, frühe Geburt. Also, das werden die 37. Woche.
Genau.
Da tut man ja noch unterscheiden zwischen extrem frühen Frühgeburt, also vor der 28. Schwangerschaftswoche, und einer frühen Frühgeburt von 28. bis 32. Schwangerschaftswoche. Und da gibt es noch eine dritte, die spät, das ist dann von 32. bis 37. Schwangerschaftswoche.
Genau.
Ist das eigentlich, also das ist so wie nicht Meilenstein, aber man tut echt die Kategorien machen. Ist
ja, das hängt mit dem Outcome vom Kind ab.
Ja.
Also das heisst natürlich, man kann natürlich unterscheiden von extremer Frühgeburt zu eher einer späten Frühgeburt, die ganz anders, unterschiedliche Probleme.
Oder also Bedürfnisse. Man kann das quasi wie einteilen. Und, genau.
Ja. Und ist das eigentlich häufig? Und ab wann ist dann ein Baby lebensfähig?
Ja, das ist eine sehr schwierige, vor allem ethisch schwierige Frage wegen dieser Lebensfähigkeit. Aber also häufig ist es jetzt in der Schweiz so, dass ca. 7 auf 100 neugeborene Babys kommen zu früh auf die Welt. Und die Grenze der Lebensfähigkeit ist eigentlich weltweit unterschiedlich definiert. Also, das heisst, die medizinische Versorgung, wann fährt man die eigentlich an? Oder wenn eine Frau Wehe hat, das kommt zur Geburt. Und macht man alles für das Kind? Und das ist grundsätzlich, sagt man, lebensfähig ist das Baby so ab abgeschlossener 24. Schwangerschaftswoche. Und das heisst aber nicht, dass es, wenn es lebensfähig ist, dass es dann halt auch gesund ist. Oder? Es braucht nämlich ganz viel, viel Unterstützung, medizinische hinsichtlich Atmung, Wärme, Haushalt, Ernährung etc. Aber eben so ab 24 noch wird medizinisch alles Mögliche daran gesetzt, dass das Kind überlebt und ja, möglichst wenig Schäden hat.
Ja, ja, und das ist auch möglich. Es gibt Beispiele, wo sagen, dass es möglich ist.
Also ich habe schon erlebt, also im näheren Umkreis, wo eine Frühgeburt eben stattgefunden hat vor dieser 24. Woche, wo man sich sogar noch überlegt hat, weil es innerhalb von der Schweiz ein Spital gibt, das noch besser ausgerüstet war für so Frühgeburten, dass man noch den Kanton wechselt und schaut, dass man ja, die Kinder irgendwie noch am Leben erhält.
Also vor der 24. Woche?
Ja, knapp vorher, ja. Genau, da gibt es eben. Aber ja, da muss man dann, also man hat sich dann schlussendlich dagegen entschieden, weil es ja eben
so extrem früh war.
Ja, genau. Ja. Und ja, dann noch zwei, ist, oder?
Ja, noch zwei sogar, ja. Das Ding ist halt einfach, es gibt die Weltwunder und das wird natürlich in den sozialen Medien auch so natürlich ein bisschen propagiert, oder? Ah, okay, jetzt hat schon wieder ein Kind mit irgendwie 200-300 Gramm mit 22 Wochen überlebt. Man hat es können intubieren. Wir brauchen ja meistens eine mechanische Atmung. Ja. Das ist auch so krass, oder? Wenn man vorstellt, wenn man das mal sieht, das Hämpfchen, und dann muss man das noch intubieren mit einem Schläuchchen. Also, ja. Genau.
Aber es gibt die Wunder. Und jetzt bei der Nathalie, die hofft sicher auch auf so ein Wunder. Sie ist jetzt ein bisschen weiter. Sie ist jetzt in der 29. Schwangerschaftswoche. Das heisst, es ist eine frühe Geburt.
Genau.
Und sie kommt jetzt in die Villa Margarita. Und du hast gesagt, sie sei noch im Wochenbett. Also das ist die Zeit nach der Geburt, die 6 bis 8 Wochen dauert. Und das ist der Prozess von der Regeneration vom mütterlichen Körper, wo ja auch... Ja, wir reden jetzt heute viel über das Baby und die Frühgeburt, aber eben der Körper von der Frau ist natürlich gleichzeitig auch noch gerade am Heilen. Es ist eine doppelte, sagen wir mal, Belastung. Und man kann sagen, es ist eine sehr intensive Zeit. Und Nathalie ist natürlich zusätzlich gefordert und gestresst wegen dem Baby, das nicht bei ihr ist, sondern auf dieser Neonatologie liegt.
Mhm. Ja, es ist wirklich sehr hart, weil in dieser Zeit von der Regeneration und wo du eigentlich am liebsten eben so willst, kuscheln in deinem Häuschen, in deiner Höhle sein und mit dem Baby so ein bisschen
Rhythmus, ja.
Genau, so ein bisschen die Rhythmus haben, das haben wir, glaube ich, alle erlebt, oder? Es ist eigentlich eine schöne Zeit, völlig entschleunigend eigentlich. Du machst eigentlich bist eigentlich nur mit deinem kleinen Wesen.
Hängst ab mit dem Baby an der Brust.
Ja, und
aber das geht eben nicht.
Das geht eben nicht. Und man versucht natürlich schon, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass die Eltern möglichst nahe am Baby sind, auch wenn man es nicht heimnehmen kann. Und es gibt zum Beispiel in der Frauenklinik damals jetzt so ein Elternzimmer gegeben, wo man sich einquartieren konnte. Es war direkt neben der Neo. Oder es hat auch so ein Haus gegeben von der Ronald McDonald Kinderstiftung, wo ganz nahe war an der Kinderklinik, dass man, je nachdem, wenn man natürlich noch einen weiten Anfahrtsweg hat, dass man nicht das auch noch auf sich nehmen muss. Also man auch jederzeit darf zum Baby gehen, oder? Das ist auch ganz wichtig, ja. Genau. Und es ist aber gleich auch ein bisschen schwierig gewesen, weil natürlich es ist für die Eltern erlaubt gewesen, jederzeit zum Baby zu gehen, aber zum Beispiel Grosseltern, Freunde, die natürlich nicht können das Kind besuchen und die Eltern können beglückwünschen. Aber trotz allem, wenn ich daran denke, hat es mir immer eine schöne Stimmung dort, dünkt in diesem Saal voller Babys und die Eltern, die alle so ein bisschen gedämpft haben, geredet und so ein bisschen in der Ecke waren, mit so ganz viel Gefühl war schon mal. Und natürlich ist das auch abhängig vom Personal, das umschwirrt. Also die waren auch alle sehr fürsorglich gewesen, die Ärzte und die Pflege dort.
Genau. Ja, ich hatte auch die Chance, einen Tag einen Besuch zu machen auf der Neonatologie. In Bern war ich und bin da mit früheren Schweiz unterwegs. Und was mich mega beeindruckt hat, ist einerseits die doch sehr technische Atmosphäre. Oder es hat wahnsinnig viel Apparat. Oder die Brut, darf man noch Brutkästen sagen? Also, ja, sagt man so.
Und, hat jetzt nichts anderes gehört? Kannst du Inkubator sagen, aber ich finde es fast ein bisschen härter. Ja.
Aber nein, sie dort, gleichzeitig hat es sehr viele so, liebevolle Details. Sie legen so Tücher oben dran. Es ist insgesamt sehr gedämpfte Lautstärke. Also es ist, wenn ich mich daran erinnere, hörst du ein paar technische Sachen, aber es ist sehr ruhig. Und in diesem Moment ist noch eine Musiktherapeutin mir entgegengekommen, da reden wir dann auch noch drüber, wo die Eltern und Kinder begleitet mit Musiktherapie. Das hat mich beeindruckt. Und ich habe so kleine Tintenfische gesehen. kommen wir dann auch noch drauf. Und ein paar Eltern waren gerade am Känguru-Rollen mit dem Baby auf dem Bauch. Und was mir auch geblieben ist, ist wie ich habe ein Gespräch geführt mit Eltern, die ein kleines Kind dort auf der Station hatten, ist die wahnsinnige Sorge von diesen Eltern. Und einerseits natürlich um das Kind, aber dort, ist ja, dort muss man ja übergeben, quasi als Fachpersonal. Aber die haben sehr viel so Sorgen gehabt, wie die haben nicht zu Bern gewohnt, die haben eine weite Anreise gehabt. Zum Beispiel die Kosten vom Parking waren ein Thema gewesen. Mhm. Oder zahlt jetzt die IV oder welche Versicherung. Eine völlige Überforderung und noch ein sprachliches Hindernis gewesen. Und ja, also das habe ich einfach realisiert, es gibt dort so viele Herausforderungen, die ich mir nicht bewusst war.
Ja, aber ja, es ist ein bisschen eine eigene Welt. Also ich kann noch vom Bauernhof erzählen, weil man hat so früh Geburten gegeben. Und es war im Fall wirklich noch berührend gewesen, wie dann die Muttertiere eigentlich leiden.
Also bei den Tieren jetzt?
Ja, die haben das schon gespürt.
Das ist also etwas nicht ganz so naturgemäss.
Ja, und haben sie noch so gestupst mit der Nase, um sie irgendwie noch... dort hast du halt nicht Möglichkeiten gehabt, irgendwie seinen Brutkasten zu tun, vielleicht noch unter die Wärmelampe, wenn wir sie einmal noch da, sondern eine Rotlicht-Wärmelampe. Ja. Und dann haben wir sie gebäschelt und mit kleinen Schöppeln irgendwie noch versucht. Ja, manchmal ist es dann gelungen und manchmal halt nicht. Mhm. Was gibt es denn eigentlich für Risikofaktoren, die mit einer Frühgeburt assoziiert sind? Gibt es da ein paar zum Aufzählen?
Ja, das machen wir jetzt. Ich fange mal an, dann könnt ihr ja ergänzen. Also grundsätzlich ist es so, wenn man schon mal eine Frühgeburt hatte, ist man natürlich einem erhöhten Risiko ausgesetzt, dass es mit einer weiteren Schwangerschaft nochmal zu einer Frühgeburt kommt. Insbesondere, wenn die erste Schwangerschaft mit der Frühgeburt weniger als ein Jahr zurückliegt. Also wenn man sofort wieder schwanger ist worden.
Ja. Das ist ein beklemmendes Gefühl. Im Team hatte, wo es passiert ist und nachher die nächste Schwangerschaft ist dann schon schwierig, einfach weil die Angst darüber hängt, wie man es auch immer sagt. Aber eine, die ich weiss, sind sicher Mehrlinge oder Zwillinge.
Genau, Zwillinge haben ein höheres Risiko, als Frühgeburt auf die Welt zu kommen, als Eilinge. Zum Beispiel in Europa kann man sagen, dass etwa knapp ein Drittel von allen Frühgeborenen, die unter der 32. Woche sind, also die extremen oder die frühen Frühgeburten, sind Zwillinge. Darum ist ja das eigentlich so, jetzt in meinem Bereich, als Reproduktionsmedizinerin, also im Kinderwunschzentrum, möglichst Zwillinge vermeiden, ist so
ein bisschen
ja, genau. Oder wenn wir Operation hat am Gebärmutterhals, also dem sagt man zum Beispiel so Konisation, also man schneidet aufgrund von Zellveränderungen so ein Stückchen, so wie einen kleinen Kegel vom Gebärmutterhals weg, damit man dann wieder gesund ist und das nicht irgendwie eben Krebs geben kann. Oder sonst Gebärmutterfehlbildungen sind natürlich auch ein Risikofaktor für eine Frühgeburt. Und was ich selber sehr, sehr häufig erlebt habe in der Frauenklinik, ist halt die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung. Da müsste man vielleicht mal einen separaten Fall machen, das könnte ich ganz viel dafür erzählen. Weil Vergiftung ist ein total irreführender Begriff. Es geht nicht darum, dass die Mutter irgendeine Substanz hat eingenommen, die giftig war für sie und für das Kind, sondern dass einfach Plazenta, also der Mutterkuchen, gar nicht richtig hat funktioniert. Und dann kommt es typischerweise zu einem höheren Blutdruck und zu einer erhöhten Ausscheidung von Eiweiß im Urin. Und das kann für die Mutter so gefährlich werden, dass man irgendwann muss sagen, okay, jetzt ist es gefährlich, jetzt müssen wir die Schwangerschaft beenden.
Das ist quasi wie bei einer Blutvergiftung, wird es auch schnell
akut. Ja, genau. Es ist schon, die Vergiftung ist einfach so, es präzise, es ist immer so etwas Alarm oder Red Flag. Und das ist eigentlich so, das gehört sicher auch dazu.
Der Lebensstil ist sicher auch mit einem grossen Einfluss auf Frühgeburtsrate, also der Alkohol, Rauchen, Drogenkonsum.
Genau.
Oder das Alter der Mutter, gell, wenn man sehr jung ist, also unter 18 oder über 35, dann hat man wieder in beiden Extremen ein höheres Risiko für eine Frühgeburt. Und was sie auch noch können, ist die unbehandelte Eisenmangelanämie. Also wenn man Eisenmangel hat, einen starken, dann tut sich das Risiko für eine Frühgeburt auch erhöhen.
Und etwas, was vielleicht ein weniger bekannt ist, ist Parodontitis, also das heisst
Zahnfleischentzündungen.
Das kann zu einem erhöhten Risiko führen von einer Frühgeburt.
Ja, da haben wir mal Studien gemacht, als ich da war. Sie haben mich wahnsinnig fasziniert.
Ja.
Ja, wegen der Bakterien, die halt
im Zahnfleisch oder in diesen Taschen drin.
Genau, und dann geht es ins Blut. Und dann,
das Gleiche, wenn man eine Herzerkrankung hat, dann ist da, muss man sich ja zum Teil da abschirmen beim Zahnarzt. Das macht man zwar heute nicht mehr so, aber
Aber es ist interessant auch dort, wie das alles zusammenhängt.
Also man sollte vor dem Kind bekommen, mal sicher irgendwie in den 10 Jahren nicht zum Zahnarzt gegangen sein.
Das ist ein sehr guter Tipp.
Genau.
Aber das überhaupt Infektionen sind heikel, oder? Auch vaginale Infektionen.
Vaginose oder Blasenentzündungen können sein. Und Covid-Infektion, jetzt kommt es, gell? Das war eine häufige Frage, Anja. Also ich will schwanger werden oder ich bin schon schwanger, soll ich mich impfen gegen Covid? Und die Empfehlung ist?
Impfen, Tatsächlich, aber eine Infektion macht oder erhöht Frühgeburtsrate, aber die Impfung selber nicht.
Die Schütze das hat man klar herausgefunden. Gell? Und auch eine vaginale Blutung könnte ein Risikofaktor sein für eine Frühgeburt.
Genau. Jetzt bei Frühgeburt muss man unterscheiden, ist es eine spontane oder eine iatrogene. Iatrogen ist ein furchtbares Wort. Erklär. Also, sagen wir mal, in 2/3 der Frühgeburten setzt die Geburt eben von selber zu früh ein. Also, die Frau kommt zum Beispiel wehen oder es kommt zu einem vorzeitigen Blasensprung. Das ist eben die spontane Frühgeburt. Und dann in etwa 1/3 gibt es eine Frühgeburt aus medizinischen Gründen, also iatrogen eben. Also,
Lungenart.
Genau, der Arzt ist gezwungen, quasi die Schwangerschaft zu beenden, zu früh, weil es entweder am Kind gar nicht gut geht in Utero, also in Gebärmutter innen, oder eben an Mutter. Dann muss man es eben vorzeitig beenden. Und das heisst, es ist eben iatrogen, weil es vom Arzt quasi gemacht ist worden, die Frühgeburt.
Von außen hinzugefügt.
Genau.
Oder? Ja.
Aber natürlich immer, muss einen Grund haben und das
muss man
mich auch noch erinnern.
Entscheiden,
genau. Das ist immer in Abwägen gewesen, oder? Profitiert das Kind noch in der Gebärmutter in, wo jeden Tag zählt? Das können wir dann noch. Oder, geht es der Mutter wirklich so schlecht, dass wir es nicht mehr verantworten können, dass wir wirklich Geburt müssen einleiten oder beziehungsweise sogar, Kaiserschnitt müssen machen, wenn es wirklich sehr pressiert. Und das ist immer so eine Gratwandlung gewesen. Mhm. Genau.
Aber du hast gesagt, jeden Tag zählt. Und wir es vorhin kurz angetönt, eine Frühgeburt kann bedeutet ein gesundheitliches Risiko für das Kind. Obwohl, man muss schon sagen, die Überlebenschancen heutzutage in unserem Breitengrad hat wirklich zugenommen. Also das Risiko...
Man hat einfach eine gute medizinische Versorgung im Gegensatz zu einem Drittweltland.
Genau.
Aber es ist offenbar weltweit noch nicht gelungen, die Zahl der Frühgeburtlichkeit deutlich zu senken. Also, aber eben, das ist weltweit gesehen. Fast 10% von allen Neugeborenen werden nämlich vor der 37. Schwangerschaftswoche, ich kann es nicht mehr sagen. Und der Grossteil ist immer noch in den Drittweltländern.
Aber etwa 95% von allen Frühgeburten sind zwischen der 28. und der 32. Schwangerschaftswoche. Also die allermeisten sind in dieser zweiten kritischen Phase. Mhm.
Hey, und wie war es eigentlich bei der Nathalie?
Das mit den 95% war eher so gemeint, dass es... Dass man sagt, Überlebenschancen sind heutzutage wirklich gut. Mhm. Und über 90%, auch wenn sie zwischen 38 und 32 Wochen geboren werden, also die Frühgeburten überleben. Mhm. Klar, wir wissen
nicht, 80%,
zu über 90% und bei der extrem Frühgeburt ist hier jetzt in unseren Breitengrad ist noch über 80. Aber du weißt natürlich nicht, es kann natürlich sein, dass sie doch irgendwie Prästere haben. Also, das heisst, Überleben heisst einfach, dass sie überleben und nicht gesund sein. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Genau.
Hey, und jetzt, was ist denn bei der Nathalie los gewesen? Was hat sie uns erzählt?
Also Nathalie ist eben gesagt, wie es bei ihr angefangen hat, dass sie nämlich seit Wochen unruhigen Bauch hatte. Unruhiger Bauch, das darf so viel sagen, das ist einfach so, man ist nicht ganz wohl und er liegt am Abend ein bisschen ab und er tut sich wieder beruhigen, oder? Also einfach irgendetwas stimmt nicht ganz. Und die Mütter haben wahnsinnig feine Antennen natürlich zu ihrem Kind, muss man wirklich sagen. Ja. Also man merkt, irgendetwas ist ein bisschen anders, ein bisschen unruhiger. Aber eben, solange sie gemerkt hat, dass es wieder besser ist gegangen, weil sie nicht, sich hat abgelegt, hat sie sich noch nicht so Sorgen gemacht. Aber an diesem einen Abend haben eben die Schmerzen dann gar nicht mehr aufgehört und sie haben sogar noch zugenommen, auch wenn sie gelegen hat, also, oder wenn sie im Liegen war. Und sie ist dann ins Spital gegangen. Und dann hat man wirklich tatsächlich festgestellt, dass es Wehen sind. Also Wehen, die eben schon eine Verkürzung vom Gebärmutterhals zur Folge hatten. Mhm. Und da unterscheidet man eben eigentlich, es gibt portio-wirksame und portio-unwirksame Wehen. Unwirksame Wehen. Und Portio ist ja der Gebärmutterhals. Mhm. Das heisst, es gibt eben Wehen, die man aufzeichnen kann, mit dem ZTG, wo man aber sieht, aha, nein, der Gebärmutterhaus ist noch lang und zu, da passiert noch gar nichts, das sind so ein bisschen falsche. Power. Genau, ja. Die haben noch keinen Effekt. Und die, die wirklich gefährlicher sind, eben, wo man sagen, okay, das sind tatsächlich Frühgeburtsbestrebungen da, das sind eben dann die, die eben portio-wirksam sind, also wirklich tatsächlich eine Verkürzung machen vom Gebärmutterhaus.
Ist das das, was man sagt, er ist verstrichen?
Ja, nee, das ist dann schon unter der Geburt. Das ist dann, wenn es wirklich vollständig ist, hat man eben gar kein Hals mehr zum Tasten. Ja. Und dann ist es einfach an Niveau. Und dann heisst, das ist aber schon ziemlich in Gang. Also dann ist es meistens so, dass dann gleich schon die Austreibungsphase kommt, dass das Baby schon vom Weg durch den Geburtskanal ist.
Gepresst wird.
Ja, genau. Genau. Ja. Dann wollen wir noch kurz sagen, in Zahlen, also, ich weiß nicht, lieben dir Zahlen?
Ich kann mir es einfach nicht merken.
Also Janine, das musst du in Zahlen
ausdrücken.
Wie lange sollte der Gebärmutterhals sein?
Das weiss ich noch. Das ist der Streberin. Ja, nein, ich habe immer so ein Zeug gehabt, weil meine ist eben gar nie auf. Und die Geburt, es war der Frust gewesen. Irgendwie habe ich dann von gar nicht offen zu ganz offen, keine Ahnung.
Also dann
bei mir,
du den Frust,
bei mir ist der Frust
verarbeitet, dem, dass du mal
zahlst. Darum weiss ich das ganz genau. Also bis im fünften Monat sollte der Gebärmutterhaus über 4 cm offen sein.
Dann lang bis, sein, nicht offen. Lang darf sein, nicht
ja,
sein.
Sorry, lang sein. Dann bis so 32 ist die Schwangerschaft, sollte er immer noch um 4 cm sein, dann darf er sich ein bisschen verkürzen, auf 3,5 cm. Also von einem deutlich verkürzten Zervix spricht man, wenn die Länge vom Zervix unter 2,5 cm sind. Und das, wenn das der Fall ist, zu früh, dann hat man eben das Risiko für eine Frühgeburt. Mhm. Und das sieht man im Ultraschall, die Zervixverkürzung. Das hat man auch bei der Nathalie gemacht und festgestellt. Sie ist nämlich mit Wehen und Wehentätigkeit gekommen, die man mit dem CTG gesehen hat. Also das kennen da alle vielleicht, die geboren haben.
Das ist der Gurt da,
das ist der Gurt, genau. Mhm. Und da hört man so da tusch, tusch, tusch. Das ist noch wirklich eindrücklich, wie das tönt.
Du hörst eben das Herz vom Baby plus also werden aufzeichnet, plus eben auch die Wehen. Die hörst du nie.
Ja.
Unsere Frau muss mega stöhnen, aber weil sie so weh hat. Genau.
Also eben, ja, genau.
Genau. Und wenn man jetzt sieht, die Herztöne vom Kind sind zum Beispiel über 160 Schläge pro Minute. Und das über längere Zeit, dann kann das für einen Infekt sprechen und man sollte das Kind nicht mehr so lange um Stress aussetzen. Also dann muss man irgendwie handeln. Also genau, entweder zu hoch, also über 160 Schläge pro Minute, oder wenn die Herzfrequenz vom Kind oder die Schläge absinken, genau, zum Teil so wie Badwannen machen oder eben dauernd so unter 120 Schläge pro Minute sind, das heisst, das Kind ist schon nicht mehr so gut mit Blut versorgt und genau, dann müssen wir handeln. Aber bei Nathalie sind die Herzen vom Baby in Ordnung gewesen.
Okay, was muss man das jetzt noch untersuchen, wenn das in Ordnung ist?
Genau, man hat einfach gesehen, dass sie Wehen hat und dass wirklich der Gebärmutterhals verkürzt ist und darum hat man auch noch einen vaginalen Abstrich gemacht, um eben eine Infektion auszuschliessen oder wenn sie eine hätte, zu behandeln. Das haben wir vorhin gesagt, das kann eine Ursache sein für eine Frühgeburt. Und man hat auch sicher ein Entzündungslabor abgenommen, also geschaut, ob es das schon wirklich schon generell in einem Entzündungsstatus ist. Und
tut man Fieber messen?
Genau. Genau.
Hey, und jetzt die Gefahr, also ich bin dann natürlich gespannt, was ist rausgekommen bei diesen Tests. Mhm. Und wenn jetzt die Gefahr aber besteht, dass die Frühgeburt droht,
genau.
Dann macht man ja die sogenannte Lungenreifung.
Genau.
Und das hat mich immer so fasziniert.
Also man muss sich vorstellen, ja. Es ist ja noch nie Luft in dieser Lunge, ja. Die ist wie verklebt, ja. Oder? Das ist wie der Darm, der ist eigentlich der ist auch noch nicht
besiedelt
mit Bakterien. Ja. Und das Lungengewebe ist eigentlich wie zwei Hüte aufeinander.
Die lang kleben, genau. Wahrscheinlich, ja.
Weil die nie Luftkontakt haben. Ja. Einfach so muss man sich vorstellen. Und darum braucht es die Lungenreifung.
Ja. Und das macht man bei Babys, die vor der oder sagen, um die 34. Schwangerschaftswoche kommen. Und dann tust du vorher noch Lungen des Babys helfen, sich besser zu entfalten, gell? Durch eine Cortisonspritze.
Genau, also es ist
also
so,
wenn die Lunge gestiert.
Genau.
Also die Lunge braucht so wie ein Schleim, oder? Das Surfaktant, das ist so, dass sie eben nicht verklebt. Mhm. Und das muss man induzieren.
Genau. Man sagt, wenn die Lunge reif ist, dann produzieren Lungenzellen den Surfactant, also den Stoff.
Surfactant, und das sind wir wieder beim Englischen.
Surfactant, genau. Und man weiss heutzutage, dass der wird eben ab der 34. Woche ausreichend produziert wird. Dann geht man davon aus, dass eben ab der 34. Schwangerschaftswoche ein Baby, auch wenn es zu früh auf die Welt kommt, gleichwohl die Möglichkeit hat, dass sich die Lunge entfaltet und dass es gut schnaufen kann. Und vorher eben, ist es überhaupt nicht klar, ob die Lunge sich entfalten kann. Und darum gibt man gescheiter die Lungenreifung, dass eben der Stoff produziert wird, auch schon in früheren Schwangerschaftswochen. Ja. Und das ist, genau wie du gesagt hast, eigentlich eine Cortisonspritze, die Mutter verabreicht wird. Und ich habe immer so überlegt, wer hätte das herausgefunden?
Das ist wirklich klar. Ja, wer hätte das herausgefunden?
Das ist so speziell, dass Cortison den Surfactant, die Lungenzellen anregen, dass sie Surfactant produzieren. Aber man hat es herausgefunden und es wirkt.
Ja. Genau. Vielleicht, weil es ein Stresshormon ist, aber es ist gut, dass man es hat. Mhm. Und sonst hat man immer so, Cortison böse. Niemand will zu viel Cortison nehmen. Aber jetzt in diesem Fall ist das wirklich ein sehr... Also wie in anderen Fällen. Aber es ist eine einfache Sache und für die Mutter ist das ohne Nebenwirkungen. Es braucht 2 Spritzen im Abstand von 24 Stunden. Und nachher ist die Behandlung nach diesen 48 Stunden abgeschlossen. Und vor allem je jünger das Baby sind und die Frühgeburtsbestrebungen quasi, also die Baby früh raus wollen oder müssen oder wie auch immer, umso wichtiger ist es, einfach wirklich die 48 Stunden noch zu bekommen, dass man die Lungenreife machen kann.
Darum jeden Tag zählt.
Ja. Mhm. Und das Baby hat dann eben einen besseren Start ins Leben.
Genau. Mhm. Man kann auch noch sagen, wenn man es sehr früh hat, also wenn jetzt zum Beispiel die Frühgeburtsbeschreibungen da sind, schon in der 24. Woche, und man bekommt die Lungenreife, könnte man es also nochmal wiederholen.
Ja, aber es heisst nicht primär, wenn man so eine Lungenreife macht, dass die Atmung nicht muss unterstützt werden. Also da brauchen wir gleich noch Support in der Atmung. Mhm. Das Ziel muss ja eigentlich sein, so eine Frühgeburt zu vermeiden oder rauszuzögern, wie wir gehört haben. Da gibt es sicher ein paar Primärpräventionen, die man machen kann. Und da kommt man Priska Omega-3 sein.
Oh ja, Omega-3, das zeigt einen günstigen Effekt auf die Frühgeburtsrisiko. Verschiedene Studien und dort Omega-3 wieder treue Zuhörerinnen und Zuhörer wüssten, kommt vor allem in fettem Seefisch vor, also Lachs, Hering, Makrele. Und man sieht, dass das einfach einen guten Effekt auf die Frühgeburtlichkeit hat, also das Risiko verhindert. Folsäure sollte man grundsätzlich einnehmen und heutzutage tut man nicht mehr Megadosierungen empfehlen, also so 5 Milligramm, sondern man sagt, es ist gut, Folsäure in einem Kombi einzunehmen mit anderen Mikronährstoffen, zum Beispiel Vitamin D gehört dort auch rein. Und Eisenmangel, dort ist die Evidenz auch sehr, sehr
Das haben wir schon gehört, dass Eisenmangelanämie ein Risiko ist für Frühgeburt. Aber allgemein fehlen auch Studien bei Nahrungsergänzungsmitteln, einfach, weil sie halt auch niemand macht. Mhm. Eine weitere Primärprävention ist auch die Gabe von spannenderweise Acetylsalicylsäure. Ich sage es jetzt, das Aspirin kennen halt die meisten, in einer niedrigen Dosierung. Und das ist darauf zurückzuführen, dass die Rate an Schwangerschaftsvergiftungen mit dieser Primärprävention von Acetylsalicylsäure bei Risikopatientinnen kann gesenkt werden. Also vor allem die Frühgeburten, wo man eben Babys frühzeitig müsste holen, die Iatrogenen. Aber es hat auch Daten gegeben, die aufgezeigt haben, dass auch die spontanen Frühgeburtsraten gesenkt werden können. Es braucht einfach auch dort noch ein bisschen mehr Studien dazu. Genau. Aber sicher ein einfaches, nebenwirkungsloses, armes Mittel.
Genau. Dann, wie erwähnt, sollte man natürlich Infektionen im Vaginalbereich, die eben das Risiko für eine spontane Frühgeburt machen oder erhöhen, die sollte man behandeln. Und vor allem da ist zu nennen, dass die bakterielle Vaginose, also wenn es wirklich so eine Dysbalance hat zwischen der guten oder schlechten Bakterien, bei bakterieller Vaginose sind es Gardnerellen, wo man wirklich mit einem einfachen Abstrich kann diagnostizieren kann. Und wir wissen heutzutage, dass etwa fast, also so circa 9% von allen spontanen Frühgeburten auf eine bakterielle Vaginose zurückzuführen sind. Genau. Darum müssen wir frühzeitig danach suchen und dann auch therapieren. Genau. Es ist auch so, dass man aber gesehen hat, dass man nicht unbedingt alle nach einer Therapie, dass die irgendwie geheilt sind, sondern dass der Erreger halt weiterhin da ist. Und genau, es ist eigentlich nur die vom Frühgeburtsrisiko befreit, wenn sie eigentlich wieder eine normale Flora aufweisen. Und es ist noch so lustig, ich habe jetzt gelesen, dass man eben auch bei den Frauen, die immer wiederkehrende vaginale Infektionen, wo man es nicht wegbringt, dass man dann vielleicht auch so ein gesundes vaginales Mikrobiom kann transplantieren kann.
Oh, ich sage, nur das Milieu ist alles.
Ja,
das
genau.
Milieu ist wirklich
genau.
Alles.
Und eben, wenn schon das Zahnfleisch zusammenhängt, also die ganze Flora, das ist ein riesen Thema.
Ja, das macht ja auch Sinn, wir haben ja mehr Keim ein und auf uns, als wir überhaupt Zellen haben.
Also
wir sind von einer abhängig.
Ja. Genau.
Sind hey. Eigentlich wichtige Freunde oder Feinde.
Hey, was mich noch interessiert, es gibt ja noch den total Muttermundverschluss, wo man quasi wie Junger zuneigt. Oder wie ist, also das Kind zu früh rauskommt, macht man das heute noch oder ist das überholt?
Ja, es ist schon ein bisschen überholt. Also man macht es vielleicht noch selten. Es ist schon so ein bisschen, weltweit gibt es unterschiedliche OP-Verfahren, wie man den Muttermund total verschliessen kann. Es braucht dann sicher einen Kaiserschnitt. Das ist ja logisch, oder? Wenn es da zu ist.
Nein, ja.
Genau. Was man hier vielleicht in Schweiz, oder was ich eher gesehen, dass man es macht, ist, dass man mit Bauchspiegelung so ab dem dritten Schwangerschaftsmonat so laparoskopisch eben ein Serglas macht. Das ist so eine Fadendrumschlinge um den Muttermund und dann ein bisschen zuziehen. Also nicht komplett verschliessen. Aber schon, dass es ein bisschen einen Halt hat dort. Insbesondere, wenn die Frau eine belastende Anamnese hat mit vielen späten Fallgeburten, also nicht so eben ab 12. Woche hat eine Fallgeburt erlitten, vielleicht mehrere. Oder wenn sie wirklich einen total verkürzten Gebärmutterhals hat durch eben eine Operation oder durch mehrere Operationen.
Mhm. Jetzt haben wir also verschiedene Massnahmen gehört. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man in Kontrolle geht und dann einen Zufallsbefund hat, dass man den Gebärmutterhals verkürzt ist? Also noch ohne Wehen. Dort kommt mir gerade Progesteron in Sinn.
Mir auch. Es kommt mir immer in Sinn.
Es wird dann ja eingesetzt vaginal, oder?
Genau.
Und nicht oral.
Genau. Und sonst wie der Wechseljahr zum Beispiel. Ja.
Also dass es wirklich lokal hoch gut wirkt.
Also der Effekt mit Progesteron, wenn man schon einen verkürzten Gebärmutterhals hat, ist nachweisbar. Und Frauen, die eben zum Beispiel schon mal eine Frühgeburt haben erlitten, sollten unbedingt frühzeitig davon profitieren. Also bei denen macht man natürlich auch vermehrt Ultraschall, um zu schauen, verkürzt sich der wieder oder nicht.
Und man macht es ja auch bei Frauen in der ersten Schwangerschaftswoche.
Genau.
Aha, dann, oder? Bis zur 12. Woche oder 15.
Aha, dann ist es eher ein Therapie, wenn jetzt jemand zum Beispiel
eine
Frühabort hatte. Ja. Genau, oder eben zum Beispiel nach Therapie, Kinderwunschtherapie. Aber es ist eigentlich wichtig, dass man es einfach frühzeitig gibt. Also man kann es auch erst ab der 12. Woche geben, aber einfach sobald man sieht, dass es einen verkürzten Gebärmutterhals hat.
Also man bedenke, das Progesteron ist wirklich unser Schwangerschaftshormon.
Genau. Was haben wir noch? Was müssen wir noch aufzählen? Vorher haben wir Serglas gehabt, wo man prophylaktisch macht, also bei Frauen, die eine belastende Anamnese hat. Aber es gibt natürlich auch, dass man es wie kann machen, wenn man sieht, jetzt ist er wirklich deutlich verkürzt, der Gebärmutterhals, und man hat nicht irgendeine Infektion drin. Dann wäre es natürlich eine Kontraindikation, dass man dort einfach zubindet, oder? Aber man kann natürlich das auch in späteren Wochen plötzlich machen, oder auch als Notfall, wenn man sieht, dass zum Beispiel der Muttermund schon fast wie aufgegangen ist. Also man sieht schon eine Fruchtblase Prolaps, also eine durchschimmernde Fruchtblase.
Was ist das?
Genau, so eine, wenn man wirklich so spekulär einstellt, also mit dem Spekulum schaut, und dann sieht man eben den Muttermund. Es ist noch nicht der Blasensprung, aber man sieht so durchschimmern, so weisslich-gräulich. Oder manchmal tut es sogar in die Vagina prolabieren. Also dann ist es natürlich so, dass man das möglichst will, den Druck wegnehmen und das wieder ein bisschen zurückstossen, oder? Dass es nicht wie eine Sanduhr durchgepresst wird, und dann kommt es natürlich dann zum Blasensprung durch die Schwerkraft. Also das will man verhindern. Und darum kann man auch so einen Notfall sehr klar machen. Genau.
Was mich würde interessieren, nebst all diesen anderen Methoden, wie ist es eigentlich mit der körperlichen Schonung? Was bringt das für eine Frühgeburt zu verhindern?
Ob es etwas bringt, Menschen? Ja.
Ja.
Also lustigerweise gibt es Daten, die zeigen, dass es zum Beispiel im Lockdown bei Corona weniger Frühgeburten gab. Ich weiß nicht genau, ist es jetzt, weil die Schwangeren weniger sich bewegt haben oder im Rush waren. Aber es gibt wirklich eigentlich wenig Daten, die beweisen, dass zum Beispiel bei vorzeitiger Wehentätigkeit, also bei Wehen, Petro selber die Frühgeburtsrate senkt. He? Aber es ist natürlich klar, wenn man einen Wehenhemmer bekommt und hospitalisiert ist, dass man natürlich auch eine körperliche Schonung macht. Genau.
Wehenhemmer, das ist nämlich gerade ein gutes Stichwort. Dort ist nämlich sicher bewiesen, dass die medikamentöse Wehenhemmung über 48 Stunden bis maximum 7 Tage dass die gut wirkt. Eine Langzeitwehenhemmung, die man über mehrere Wochen macht, die ist nicht mehr vertretbar. Genau. Das hat man nicht belegen, dass das wirklich viel bringt.
Genau. Und wichtig ist einfach zu wissen, Wehenhemmer bekämpfen nur die Symptome, die Wehen, aber natürlich nicht die Ursache, oder, von den Wehen. Also, das heisst, genau, man legt so ein bisschen die Gebärmutter wieder lahm, die reagiert auf irgendetwas. Und das ist aber meistens nur so, dass man wichtige Sachen erledigen kann, wie zum Beispiel den Transport in ein Zentrumspital oder eben die Lungenreifung noch zu machen. Also man schindet ein bisschen Zeit mit dieser Wehenhemmung.
Mhm. Wie ist es jetzt bei der Nathalie weitergegangen? Sie hat ja den Vaginalabstrich gemacht. Dort hat sie die typischen Bakterien, Gartnerellen, können anweisen. Das sind die, die so einen fischigen unangenehmen Geruch verursachen. Das kann man ja sicher therapieren, Bakterien, genau, mit einem Antibiotikum.
Genau, das hat sie bekommen. Sie hat dann einen Wehenhemmer eben bekommen, plus die Lungenreifung. Aber leider hat es dann einen Tokolyse-Durchbruch gegeben.
Also das heisst, ist wieder ein Wort.
Genau. Das heisst, trotz Wehenhemmer hat sie wieder zunehmend Wehen bekommen und der Muttermund hat sich noch mehr geöffnet und es hat eben auch leider den Blasensprung gegeben. Und
dann muss man Geburt einleiten.
Genau. Die Geburt war einfach nicht mehr aufhaltbar. Mhm. Aber zum Glück hat sie die 48 Stunden gehabt, also die Zeit gehabt, um die Lunge noch zu reifen vom Baby. Und wo sie eben unter 30 Wochen war, hat man dann entschieden, das ganz zierliche kleine Baby per Kaiserschnitt zu entbinden.
Also ich fasse kurz zusammen. Die Dina ist 11 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Man muss sagen, dank dem medizinischen Fortschritt haben sich die Überlebenschancen von der Frühgeborenen in den letzten 2 Jahrzehnten deutlich verbessert. Also die Aussichten, also sie, wie soll ich sagen?
Gut.
Das Outcome.
Ja. Outcome, sagt man ja. Und auch die Fälle von geistigen und motorischen Einschränkungen als Folge der Frühgeburt haben abgenommen. Und doch besteht für die Frühgeborenen im Vergleich zu anderen Kindern, also die zum errechneten Termin auf die Welt kommen, ein erhöhtes Risiko für kurz- und langfristige Komplikationen, zum Beispiel von der Lunge, vom Herz-Kreislauf-System etc. Ja, und
vor allem auch Hör- und Sehvermögen. Also, ja. Bei den extrem Frühgeborenen ist es meistens so, muss man wirklich schauen, ob sie gut sehen oder gut hören im Kindesalter.
Also die kleine Dina hat ja sicher in den Brutkasten und das finde ich so super, der Inkubator. Das ist eigentlich ein Gerät, das die Verhältnisse im Bauch von der Mutter nachahmt, also bis dass er nicht mit Wasser gefüllt ist. Nein, ja, das Aquarium.
Sie ist schon auf die Welt gekommen, oder?
Ja,
sie
ja,
ist schon geschnaufen, darum kannst du nicht mit dem Wasser zurücktun.
Nein, logisch.
Genau.
Aber
Genau, also das finde ich natürlich auch so herzig und sie haben auch herzig gemacht mittlerweile, die Inkubatoren mit vielen herzigen Sächeln, Tintenfischchen und so weiter, haben wir vorhin schon gehört. Ja, Nathalie hat natürlich zu mir gesagt, sie hat extreme Schuldgefühle. Sie hat ja die vaginale Infektion, die hat sich ja bestätigt und sie hat mich gefragt, hat man das können verhindern? Und ich habe es natürlich beruhigt und gesagt, hey, also die Vagina ist mal kein steriles Gefäß, also da wimmelt es von Bakterien, der Darmausgang ist ja auch in der Nähe, dort hat es Darmbakterien etc. Also mehrmals duschen, putzen, Scheidenspülung etc. können nicht verhindern, dass schädliche Bakterien plötzlich in der Vagina sich vermehren und vielleicht auch noch aufsteigen, eben richtig Schwangerschaft.
Du hast jetzt das Thema Schuldgefühl angesprochen und wie ich gelernt habe, ist das auch bei den Frühgeborenen ein häufiges Gefühl? Hätte ich es verhindern können? Oder wieso kann ich nicht bei meinem Kind
sein? Was habe ich falsch gemacht?
Scheint es vor allem bei Frauen oder das Körperliche?
Wie ist das für Männer emotional?
das ist scheint bei Männern, die machen sich natürlich nicht nur extreme Sorgen um das Kind, sondern auch noch um die Frau. Jetzt, wenn man sich vorstellt, Nathalie hat erst noch einen Kaiserschnitt gehabt, also die ist selber noch in der Regeneration, läuft vielleicht noch ein bisschen schief, hat sicher Schmerzen. Und nachher die extreme Situation auf der, das Leben zwischen den Heim, vielleicht sind noch Geschwister da rum, und dem Pendeln in das Spital, auf die Neonatologie. Also bei Männern ist es wirklich die Sorge und häufig, wie ich erklärt habe, sie sich die viel um so technische Lösungen kümmern.
Sind dann der Manager von allem.
Ja, genau. Mhm. Das ist noch gut zusammengefasst. Mhm.
Genau. Also, ich denke, wir müssen einfach den Müttern unbedingt die Schulgefühle nehmen, also, und auch den Vätern natürlich unterstützen. Aber eben, die Mütter haben wirklich häufig das Gefühl, sie haben Schuld dran. Und man kann sagen, auch so übertriebene Reinlichkeit kann sogar schädlich sein. Also, wenn man immer Scheidenspülungen macht oder irgendwie so sich mehrmals duscht, tut das natürlich die normale Flora dann auch wegputzen. Mhm. Und das ist ja eigentlich unser Schutz, oder? Die Milchsäurebakterien.
Also auf der anderen Seite, wir haben gehört, es ist wichtig, dass man eine gute Flora hat. Ja. Also das Mikrobiom ist sehr wichtig. Aber es bringt natürlich dann auch nichts, wenn man sich alles Mögliche vaginal einführt zum Erhalt von dieser Flora. Das hat man können. Da gibt es bis Vitamin C oder die ganzen Scheidenzäpfchen oder die pH von der Schleimhaut messen. Das hat man auch zeigen, dass das nichts bringt zur Senkung von einem Frühgeburtsrisiko. Also nichts machen, don't touch it. So.
Genau, einfach in die Vorsorge gehen. Wenn etwas natürlich auffällt, dann kann man sie ja therapieren oder substituieren. Und bei Nathalie hat sie sehr, sehr gut gehandelt. Mhm. Also die muss sich keinen Vorwurf machen. Also sie hat ja gemerkt, es wird nicht besser. Sie hat ein ungutes Gefühl gehabt. Und sie ist ja dann sofort gezeigt. Und sie ist dann eigentlich noch zum guten Zeitpunkt gegangen, dass man noch die Lungenreifung machen konnte. Genau. Also, und er ist halt zum Blasensprung gekommen und das Kind war nicht mehr geschützt von diesen Infektionen. Da ist dann auch klar, dann geht es dem Kind besser draussen als in der Gebärmutter, die ja, infektiös ist, oder? Das Milieu.
Das Baby ist natürlich beatmet worden am Anfang und hat auch Antibiotika bekommen, weil man gewusst hat, dass da Infektion rum war. Mhm. Und man kann sagen, Tina hat zum Glück trotz allem einen guten Start gehabt und hat sich prächtig entwickelt, ohne Komplikationen. Mhm. Nathalie und ihre Partner gehen täglich zu ihr Känguruhlen.
Jö, das klingt ja herzig. Was ist das, wo wir sie dann in Beute und rumhopsen? Oder?
Nee, das ist ganz etwas Wichtiges. Da tut man dem Kind, also einfach quasi den Körperkontakt, der ja sonst fehlt auf der Neonatologie, probiert man so wie herzustellen. Also das heisst, man tut auf die nackte Haut von Mutter oder vom Vater tut man das Baby legen, meistens nur mit einer Windel bekleidet. Und und dann kann das die Herztöne der Eltern hören, kann den Geruch der Eltern wahrnehmen. Also der direkte Hautkontakt ist ganz, ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, für noch kurz darauf einzugehen, als ich auf dieser Station war, habe ich eine berühmte Sängerin getroffen. Betty Legler, die war dort mit dem Monochord. Das ist ein Instrument. Wir können jetzt viel darüber erzählen. Wir fassen es jetzt wie kurz. Das ist ein Instrument, das ganz lange ruhige Klänge verursacht. Wie sagt man?
Ja, es sieht eine Art aus wie ein Hackbrett.
Das ja, kann das man ist da
so eine Liege tun. Und es gibt so ganz urschwingige Urtöne.
Genau.
Macht eine super Resonanz.
Und das tut Kinder beruhigen, aber auch sehr stark die Eltern. Das tut man meistens scheint über den Ellbogen, tut die Vibrationen über die Eltern auch auf das Kind übertragen. Und das ist ganz eine feine Wissenschaft, wo ich viel darüber gelernt habe. Es gibt auch einen Mozart-Effekt übrigens, wo man merkt, dass Mozart und Bach eine beruhigende Wirkung hat auf Kinder. Da gibt's auch so
Studien. Es gibt ja noch gehökelte Tintenfische.
Ja, gell? Genau. Das ist ein Projekt aus Dänemark, wo eine Frau herausgefunden hat, dass sie hat ihrem Kind so einen kleinen Tintenfisch gehäkelt und er in den Brutkasten gelegt. Und man hat herausgefunden, das Kind hat sich schneller beruhigt und hat weniger an diesen Schläuchen gezogen. Wir vermuten, dass es wegen der Ähnlichkeit zur Nabelschnur sein könnte. weil die scheint im Bauch an die Nabelschnur manchmal zu
haben.
Ja, die Tinte. Mhm. Und das ist auch etwas, was man manchmal den Eltern wie sagt, die können eurem Kind, die können zwar jetzt nicht rund um die Uhr auf dem Bauch haben, aber die können zum Beispiel so einen Tintenfisch häkeln.
Genau, es gibt auch ein Bilderbuch über den Tintenfisch mit Frühgeburt. Das habe ich gesehen. Das ist mega herzig gemacht. Und ich glaube, alle Massnahmen gehen einfach, oder haben ein Ziel, möglichst zu nachahmen, wie es dem Kind in die Gebärmutter geht. Es hat ja ganz viele Schwingungen von aussen. Es kommt so dämpfte Töne noch mit. Das ist ja nicht eins zu eins. Aber ich denke, das passt sehr gut. Und das mit der Nabelschnur tatsächlich, das sieht man im Ultraschall, die greifen wirklich häufig dran. Darum ist das, finde ich, mega herzig mit diesen Ärmeln da.
Die WHO hat ja auch noch Empfehlungen gemacht, gell, Anja?
Genau, sie hat gesagt, dass eben so Frühgeburteli oder wie sagt man, Frühchen,
Hämpfeli,
sollte direkt nach der Geburt, also innerhalb der ersten 24 Stunden, wirklich so einen Körperkontakt haben. Das ist ganz wichtig.
Ja, aber,
und klar, zuerst braucht es natürlich eine Versorgung und vielleicht eben können sie tatsächlich nicht selber schnaufen, aber dann irgendwie in den ersten 24 Stunden wäre es extrem wichtig, dass es auf die Haut kommt von der Mutter oder vom Vater. Und nachher auch das Känguruhlen, dass das mindestens 8 Stunden pro Tag angewandt wird, eigentlich während der Reise da auf der Neonatologie. Mhm.
Das klingt so, dass sich Tina ganz, ganz prächtig entwickeln kann. Und ich denke auch, dass die Familie sicher ein Angebot für psychologische Unterstützung hat in dieser Zeit.
Also was dort noch ist, eben die Frühchen Schweiz, die gehen wirklich auch auf die Abteilungen und die Eltern unterstützen, beraten bei den ganz alltäglichen Sachen. Und das ist eine super Sache. Da kann man wirklich dahinter stehen. Es hat mich beeindruckt, eben die alltäglichen, zum Beispiel, wir vergessen nie die Parktickets, die für die Eltern so eine finanzielle Belastung waren, während das Kind nebenan intensiv medizinisch betreut war. Ja.
Also am Schluss möchte ich noch etwas mitgeben. Nämlich, ich habe ja sehr viel von Hebammen gelernt in meinen ersten Jahren als Geburtshelferin, in meinen ersten Geburten. Und ich war immer so fasziniert, weil das Kind auf die Welt kam. Und dann durfte ich die Nabelschnurklemme setzen und dem Papa dann zeigen, wo ich die Nabelschnur durchtrennen kann. Das war so meine Aufgabe in den ersten paar Geburten. Das war mega, für mich wahnsinnig wichtig. Und dann, bei meiner ersten Frühgeburt aber, ist mir von der Hebamme auf die Finger geklopft worden, wo ich zu Klammern greifen wollte. Und dann hat sie gesagt, hey, gib dem kleinen Kind so viel wie möglich von Mami mit, damit man gewappnet ist gegen die ersten Hürden, die sie jetzt hat, als Frühgeburt. Also tut die Nabelschnur ausstreichen und erst spät abnabeln.
Also dass noch möglichst viel Blut ins Kind geht. Ja.
Genau. Möglichst viele Substanzen, möglichst viel Blut. Genau.
Das ist interessant. Das ist noch schön. Ja.
Genau.
Hey, ja, dann kommen wir zum Abschluss.
Es gibt ja verschiedene Frühgeburtszeichen. Also die haben wir jetzt gehabt. Es sind Kontraktionen, harter Bauch, im Liegen. Wenn es einem eben nicht wohl ist, was haben wir noch gehabt? Blasensprung, also Flüssigkeitsabgang aus den Scheiden. Nicht zu verwechseln mit spontanem Urin, der weggeht. Oder
es gibt kann man bremsen.
Da kann man bremsen, genau.
Und das andere läuft einfach.
Genau. Und dann gibt es noch den blutigen Ausfluss. Genau. Unangenehme Rückenschmerzen sind alles Zeichen, die häufiger werden können. Oder das Lösen vom Schleimpfropf.
Genau.
Das sind so die frühen Geburtszeichen.
Das, auf die sollte man achten, ja. Genau. Und wenn man jetzt schon mal eine Frühgeburt hatte, eine spontane oder eben sogar einen späten Abort, also das nicht hat überlebt, oder bei Zwillingen, sollte bereits ab der 16. Schwangerschaftswoche so eine Messung vom Gebärmutterhals durchgeführt werden. Sonst machen wir meistens das so später, zwischen 18 und 24 Wochen. Es ist nicht ein Screening, aber die Frauenarzt wird sicher darauf schauen.
Was mir sehr gefallen hat, dass das Mikrobiom über allem steht, also die normale, gesunde Vaginalflora mit vielen Lactobacillen. Man bedenkt, dass die auch abhängig ist von der Darmflora, also dort gut Sorge tragen, weil das hat definitiv eine protektive Wirkung auf den Schwangerschaftsverlauf. Mhm. Aber gleich nicht zu viel an dieser Vagina rumspülen und machen.
Genau, das ist ganz wichtig. Was ist noch
wichtig? Rauchen. Also,
das Rauchen sollte man auf jeden Fall reduzieren. Das ist natürlich auch ein richtiger Risikofaktor für eine Frühgeburt. Jetzt ist es so, dass mit dem Progesteron ist vielleicht noch als Take-Home, eben, wenn sich wirklich der Gebärmutterhals vor 24 Wochen auf weniger als 2,5 cm verkürzt hat, dann ist so eine vaginale Gabe von Progesteron sicher eine sehr, sehr gute Option. Genau.
Mhm. Ja, und wenn es gleich zu einer Frühgeburt kam, ist die Känguru-Methode hilft, die Situation zu bewältigen und unbedingt Hilfe holen. Man kann wirklich bei frühen Schweiz, man kann sich dort herwenden. Und die bieten auch, wenn man jetzt schon mal eine Frühgeburt hatte, bieten die so verschiedene, wirklich unterschiedlichste Angebote von selber betroffenen Eltern, die eine Ausbildung hatten, die sind aktiv an den Kongressen, die ganze Awareness für die Frühgeburtlichkeit erhöhen und die wirklich eine grosse Unterstützung bieten.
Ja.
Wollen wir noch für Nathalie etwas machen? Weil Nathalie ist eigentlich in die Villa Margarita gekommen. Was wollen wir ihr noch mit? Sie ist ja auch am Limit, oder? Sie macht sich Sorgen um das Kind, aber wir könnten doch der Nathalie selber noch etwas geben.
Ein Powerdrink für ihre Nerven.
Ja. Oder vielleicht können wir ein bisschen Lavendeltropfen können wir sicher geben. Die grosse Seelenpflanze für Nathalie. Das ist auch im Wochenbett eine gute Pflanze, die man als Urtinktur zum Beispiel nehmen kann. Und was, Janine, was wollen wir für einen Drink der Nathalie geben, dass sie Unterstützung hat für ihre Nerven, für die belastende Situation gut zu, zu überstehen und auch gestärkt durch die eigene körperliche Regeneration
kann gehen. Sicher B-Vitamine, würde ich sagen.
Mhm. Sicher noch einfach die Mikronährstoffe weiternehmen, die sie in der Schwangerschaft schon
das genommen sowieso.
Hat. Und das Stillen ist ja auch ein ganz grosses Thema. Milch abpumpen etc., dass man dort Omega-3-Fettsäuren ihr noch geben kann. Dass, in der Muttermilch, wo man dem Frühchen meistens gesondert zufügt, ein bisschen mehr von diesen Omega-3-Fettsäuren drin hat. Sicher Protein kann man noch drin tun in den Shake. Wichtig einfach Unterstützung auch für die Mutter holen, betreffend Mikronährstoff, mental, haben wir jetzt viel besprochen. Und was könnte man sonst noch?
Ja, denken einfach alle dran, die schwanger sind, ob mit oder ohne Frühgeburtsrisiko oder Risiko, wo man nicht weiss. In der Schweiz ist man geschützt als arbeitende Frau. Also man hat mehr Anrecht auf Ruhepause, was auch wichtig ist für einen gesunden und guten Verlauf einer Schwangerschaft.
Das ist so als Arbeitgeberin, ja. Das ist doch super.
Es ist nicht immer das einfachste Thema.
Zum Handeln.
Aber ich möchte es gleich fairerweise noch sagen. Es ist nicht immer einfach, genau, wenn man so viele Frauen hat und Schwangere darunter sind.
Genau. Und gleich nicht nur liegen, das nützt nämlich gar nichts. Das tut nur das Thromboserisiko erhöhen und macht dem Muskeln und Knochen schwach. Nein. Also, genau.
Ja, keine Angst haben.
Genau.
Es kann auch gut kommen.
Es kommt gut,
in jedem Fall. Genau. In den meisten Fällen haben sie Sorge und wir hören uns.
Auf jeden Fall.
Ciao, tschüss. Ciao.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.